ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Lea Weigand. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir haben gerade gesagt, wir duzen uns. Das Jahr ist noch jung. Erstmal dir ein gutes Neues. Wie ist es gestartet für dich?
Ja, danke. Wünsche ich auch. Für mich sehr entspannt. Es war ganz klassisch Familienzeit, so Weihnachten zwischen den Jahren und das Silvester. Deswegen bin ich schön reingeschlittert, gemütlich, würde ich sagen.
Das heißt, du hast auch ein bisschen frei jetzt.
Ja, genau. War jetzt auch, das Semester hatte Pause, also vorlesungsfreie Zeit und genau. Auch für mich auftrittsfrei.
Ja, da war gerade schon rauszuhören, du bist auf der einen Seite Bühnenkünstlerin, hast nämlich einen Auftritt auch, dann am 23. Januar bist du in Weinheim, bist ein Millionenpublikum bekannt geworden durch deinen Text Ungepflegt, hört man auch später dann auch nochmal rein, und bist Krankenpflegerin, aktuell Medizinstudentin. Was war denn bei dir erst da, die Bühnenkünstlerin oder die Krankenpflegerin?
Zuerst die Bühnenkünstlerin, beziehungsweise erstmal auch die Stille im Kämmerlein Künstlerin. Also ich habe gern ganz lange eigentlich nur für mich geschrieben, erst Tagebuch, dann kleine Gedichte und dann mich dann irgendwann auf die Bühne getraut. Und ja, das war dann zuerst da und dann habe ich auch die Pflegeausbildung angefangen und dann natürlich auch darüber geschrieben, weil ich immer über das schreibe, was mir so begegnet, was mich bewegt.
Dieses Schreiben, du hast gerade das stille Kämmerlein erwähnt, das ist ja wirklich so ein ganz einsamer Prozess erstmal. Und dann hast du gesagt, dich irgendwann auf die Bühne getraut. Was war das für ein Schritt?
Ja, das war plötzlich, also es war ein sehr großer Schritt, weil ich erstmal auch nicht gedacht habe, dass das irgendwer hören will. Da brauchte es viel Ermutigung von guten Freunden, die gesagt haben, ja, das ist gut, was du machst und du kannst anderen Menschen damit was geben, wenn die das, ja, wenn du das teilst, wenn sie sich darin wiederfinden. Und genau, da habe ich mich mal getraut, beim Poetry Slam aufzutreten. Das ist ja zum Glück sehr niederschwellig, da kann man sich anmelden und dann darf man da teilnehmen. Und ja, dann hat das Schreiben nochmal so eine neue Dimension bekommen. Man hat plötzlich halt diese Performance-Dimension, dieses Sprechen, dass man mit Stimme und Körper arbeitet. Und daran habe ich dann auch sehr viel Spaß bekommen. Eben, ich mag das Schreiben, aber ich mag auch das Performen.
Wie war das erste Mal auf der Bühne?
Sehr, sehr aufregend. Und ja, also es war auch für mich eher auch aufregend, erstmal die ganzen anderen Künstler so hinter der Bühne kennenzulernen. Manche kannte ich schon von irgendwelchen Videos und ja, habe mich da ganz frisch gefühlt.
Ja, und jetzt hast du deine Texte auch als Buch veröffentlicht, in Ein wenig mehr Wir. Und das sind Texte vor allen Dingen über die Menschlichkeit. Was wünschst du denn unserer Gesellschaft?
Ja, das ist eigentlich schon ganz gut gesagt. Also ich wünsche mir oft in den kleinen Alltagssituationen ein bisschen mehr Menschlichkeit, den Blick auf die Leute, die so um einen rum sind, dass man so ein bisschen ja den Blick von sich nur vielleicht abwendet und mal so guckt, wer läuft denn da eigentlich noch so um mich rum und ja, wie kann ich auch einen positiven Einfluss auf die Welt und auf die Menschen um mich rum haben.
Ja, hören wir direkt mal rein in einen kurzen Ausschnitt aus deinem Text Ungepflegt.
Ich will mir meine sehenden Augen nicht vom Zeitdruck rauben lassen und meine verstehenden Ohren nicht vor Personalnot ertauben lassen. Ich will mit meinem Gehirn denken dürfen und nicht ausschalten für klingende Kassen. Ich will mit meinem Herzen fühlen und nicht vom Ärger betäuben lassen. Meine Verantwortung sei mir stets bewusst und wohin Unachtsamkeiten führen. Und habe ich mal keine Lust, soll mein Patient das niemals spüren. Aber solange du denkst, dass ich nur Arsch abwische und Sälbchen schmiere, Bettchen mache und dem Arzt assistiere, werde ich das nicht können. Ich werde Fehler machen und Dinge übersehen. Werde Medikamente vertauschen aus Versehen und vor allem werde ich gegen mein Gewissen handeln müssen. Denn wir sind auf Kante genäht und es wird nicht besser und jede Pflegekraft, die geht, reißt das Loch nur noch größer.
Wir haben eben reingehört in deinen Text Ungepflegt, über den Professor Dietrich Grönemeyer gesagt hat, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen so schönen, berührenden und auf den Punkt gebrachten Text gehört. Er ist selber Arzt. Also wer diesen ganzen Text nicht kennt, was beschreibst du darin?
Also ich habe in diesem Text eigentlich meine Pflegeausbildung verarbeitet und dort so zusammengefasst runtergebrochen, was mich bewegt hat. Und da war eben sehr viel Schönes und Positives, ja, was ich an diesem Beruf so liebe und schätze, aber eben auch vieles, was mich an dem System und an den Bedingungen stört. Und das hat alles dort irgendwo seinen Platz gefunden.
Gab es einen Moment, in dem du gesagt hast, so jetzt muss ich das zu Papier bringen?
Also ich habe so ein bisschen so eine Angewohnheit, dass ich so Lebensphasen gerne für mich in einem Text zusammenpacke, weil die dann ja ein bisschen wie so ein Tagebucheintrag für mich sind. Und so war das auch nach der Ausbildung, dass ich das alles gerne mal runterschreiben wollte, was da so in mir rumwaberte oder auch in einzelnen Tagebuchzeilen. Und ja, das war so der Punkt. Ich habe den auch zum ersten Mal dann auf meiner Examensfeier vorgetragen. Und da war das auch für mich, glaube ich, so das emotionalste Vortrag. So.
Und dieser Text ging dann ja quasi um die Welt. Also ein Millionenpublikum hat diesen Text dann gehört. Was kann so ein Text erreichen?
Ja, ich glaube, dass man mit Kunst berühren kann und damit eben ja ganz viel aufmachen kann. Weil das wurde ich jetzt auch schon öfter gefragt, was der Text denn jetzt konkret verändert hat oder welche Politiker da jetzt sich drauf gemeldet haben. So. Aber so kann man das halt nicht sagen. Ich glaube, dass durch Kunst ja Gesprächsräume aufgemacht werden, Emotionen geweckt werden und Themen mal wieder auf die Bildfläche kommen. Und ich glaube, das ist durch den Text auch passiert.
Kann so ein Text denn vielleicht ein Bewusstsein schärfen, verändern, in andere Richtung lenken? Was denkst du?
Ja, ich glaube schon. Also ich fand es auch sehr schön, Rückmeldungen von Menschen zu bekommen, die jetzt gar nicht selbst in der Pflege sind, die aber gesagt haben, oh ja, irgendwie mal schön, das so zu hören über diesen Beruf, sowas zu erfahren, was dieser Beruf eigentlich ist, was sie alles so macht. Und auch mal wieder ins Bewusstsein zu bekommen, ja, dass es einfach ein Thema ist, was sehr aktuell ist und was uns alle betrifft eigentlich.
Eben, das betrifft uns alle. Und dann auf der anderen Seite Pflegeplätze fast nicht bezahlbar. Es gibt so viele pflegende Angehörige. Das Pflegepersonal ist viel zu wenig. Derzeit fehlen etwa 200.000 Pflegekräfte. Und viele, die in dem Beruf sind, die verlassen ihren Job. Was hast denn du erlebt, warum Menschen sagen, boah, ich kann einfach nicht mehr?
Ja, das ist immer so das Traurigste, weil das oft die Menschen sind, die das aus Leidenschaft machen und die das aus wirklich guten Gründen sich für diesen Job entschieden haben und dann irgendwann an den Punkt kommen, wo sie mit sich selbst in Konflikt geraten, weil sie gerne einen guten Job machen wollen, aber es so nicht können, weil sie so begrenzt werden durch zu wenig Personal und einfach nicht genug Zeit ihnen bleibt, um wirklich einen guten Job zu machen. Und das ist dann immer ganz tragisch.
Bei Corona, da war die Aufmerksamkeit groß. Wie ist denn da dein Blick drauf? Hat sich da was verändert?
Also ich glaube, leider nicht so wirklich nachhaltig. Es war klar, in Corona sehr im Fokus und es wurde geklatscht und es wurde da viel Bewunderung entgegengebracht. Aber ja, es ist eigentlich ein bisschen danach auch wieder in Vergessenheit geraten. Und was ich auch ein bisschen schade fand, ist, dass irgendwie in Corona auch so ein Mitleid für die Pflege entstanden ist. So auch ihr Arm, was ihr da machen müsst, so einen schlimmen Beruf und ihr tragt so eine Bürde. Und das fand ich eigentlich eine ganz falsche Richtung, weil Pflege ist so ein schöner Beruf und ein ganz wertvoller und toller Beruf, für den man sich ganz bewusst entscheidet. Und da finde ich es schade, wenn man dann Mitleid bekommt dafür.
Trotzdem, die Anerkennung ist etwas, was fehlt größtenteils. Wie ist es mit der Bezahlung? Hat sich da was geändert?
Es kommt so ein bisschen auch auf die Häuser an. Bei manchen ist es besser, bei manchen immer noch sehr, sehr grottig. Aber ja, also da gibt es immer noch viel zu tun, sowohl in der Anerkennung als auch in der Bezahlung.
Also was zu hören ist, warum Menschen diesen Job verlassen? Chronische Überlastung, Zeitdruck, fehlende Anerkennung. Was müsste denn passieren?
Also eigentlich braucht es einfach mehr Leute, das würde ich sagen. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Wege hin. Also indem man als Pflege selbst auch ausstrahlt, dass es ein so schöner Beruf ist und indem man bessere Bedingungen schafft, dass der Beruf attraktiver wird, gerade auch für Männer oder ja für generell Menschen, die auch sagen, ich will damit meine Familie ernähren und die auch sagen, ich will nebenbei Familie haben, überhaupt Kinder, und das ist einfach dann auch der Schichtdienst, der da sehr im Wege steht. Und da gibt's aber schon sehr gute Ansätze und Modelle, wie man das eben individuell anpassen kann. Und da braucht es, glaube ich, echt einfach, ja, so wie oft, die Zusammenarbeit von Politik und den einzelnen Häusern und auch den Pflegenden.
Ja, das rauszuhören, Flexibilität ist auf jeden Fall ein Punkt, der gefragt ist. Wir kriegen hier Meinungen der S1-Hörerinnen und Hörer. Naumann schreibt uns zum Beispiel ins Studio und sagt, ich bin Handwerker, versuche fast jede Leute-Sendung zu hören. Erfolg wird im Ergebnis gemessen. In der Pflege erhöht sich der Druck seit Jahren, egal wie viel ihr drüber redet oder schreibt. Das Ergebnis zeigt, dass es der Politik egal ist. Würdest du das unterschreiben?
Also es ist für mich sehr schwarzmalerisch formuliert und auch so ein bisschen resigniert. Und das finde ich immer schade, wenn man sagt, es ist doch eh allen egal, bringt ja nichts. Weil da geht dann ja jeder Kampfgeist verloren und das finde ich schade. Aber ich kann es sehr verstehen, auch diese Verzweiflung und dieses, dass sich irgendwie scheinbar nichts verändert. Und auch, dass es schon wirklich sehr, sehr lange ein Thema ist. Und ich glaube, das liegt auch irgendwie daran, dass in dem Beruf halt auch sehr robuste Menschen sind, die das immer noch so mittragen und mitmachen, weil sie den Job, glaube ich, auch so gerne machen und so gerne mit Menschen arbeiten und sich dadurch leider auch so ein bisschen unter den Bedingungen beugen.
Du hast den Kampfgeist gerade angesprochen. Mhm. Wie lässt sich der Kampfgeist denn wecken?
Ich glaube, durch erstmal Hoffnung und den Blick darauf, dass ich was verändern kann und weniger meckern. Also das es fällt mir auch einfach sehr oft auf, dass sehr gerne gemeckert wird und dadurch verändert sich aber nichts, sondern durch Zusammenschluss und gute neue Ideen.
Und du hast dich entschieden, Medizin zu studieren. Also das heißt, du fällst natürlich jetzt auch aus der Krankenpflege raus. Was war für dich der Entschluss zu gehen?
Also ich war sehr gerne in der Pflege. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es war für mich jetzt auch keine Entscheidung gegen die Pflege, dass ich sage, ich will das nicht mehr machen, sondern eher für die Medizin, dass ich gemerkt habe, ich habe viele Fragen und Interessen. Ich will weiter lernen in Bereichen, die aber eher in den Medizinerbereich fallen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Als Krankenpflegerin kennst du die Situation in der Pflege gut. Jetzt studierst du Medizin. Welche Erfahrungen hast du im Job im Umgang mit Ärztinnen und Ärzten gemacht? Nur positiv?
Natürlich beides. Also es gibt sehr, sehr gute Ärzte, Ärztinnen, die ich auch als Vorbilder sehe. Und da habe ich auch sehr geschätzt die gute und nahe Zusammenarbeit mit den Pflegekräften, also weil ich ja da selbst in der Pflege war und das immer schön fand, wenn man auf Augenhöhe zusammenarbeitet und sich als Team versteht, das sich ergänzt und nicht eben dieses Hierarchie-Ding, was es leider immer noch gibt. Ich würde schon sagen, vor allem eher noch die ältere Generation, leider auch bei manchen Jüngeren, aber ja, das finde ich immer schade, wenn das eher so ein Delegieren von oben herab ist und Pflege als Hilfsberuf wahrgenommen wird, was es einfach nicht ist, sondern eine eigene Profession, die genauso ihre Berechtigung und ihren Stellenwert hat wie die Ärzte.
Was kann denn helfen, um dieses Hierarchieding irgendwie abzubauen?
Also ich glaube, dass da wirklich auch viel von den Pflegekräften selbst ausgeht, wenn man einfach stolz auf seinen Beruf ist und ganz genau weiß, was der Beruf für eine Wichtigkeit hat. Und das auch ausstrahlt und dann aber auch ja von der anderen Seite von den Ärzten und Ärztinnen, die das eben auch als solches wahrnehmen und wertschätzen.
Um ein Argument zu haben, um auch wirklich mehr stolz zu sein auf den Beruf, heißt es häufig, naja, Pflege braucht mehr Verantwortung, denn es geht so viel ums Protokollieren anschließend und die eigentlichen Aufgaben, die stünden immer noch den Ärztinnen und Ärzten zu. Ist das so?
Ich finde nicht. Also ich bin schon auch oft, ich bin eher das Team, das auch sagt, wir können der Pflege noch mehr zutrauen, weil wir haben 3 Jahre Ausbildung, wo wirklich viel drinsteckt und oft hat man das Gefühl, dass dann danach gar nicht so viel angewendet werden darf. Obwohl man so viel weiß und kann, muss man dann trotzdem alles absegnen lassen von den Ärzten. Da wünsche ich mir schon noch mehr Verantwortung. Andererseits würde ich aber auch sagen, dass die Pflege schon sehr viel Verantwortung hat, was einfach nicht so bekannt ist. Also gerade in irgendwelchen Ärzteserien sieht man halt die Pflege immer nur im Hintergrund rumhuschen, wie sie irgendwas aufzeichnet.
So ein Bild, was da hergestellt wird, ne?
Genau, oder wie sie Dinge herbeibringt, ja. was irgendwer einem zuruft und gar nicht das, was die Pflege alles wirklich macht.
Und was kann denn, also wenn wir jetzt über dieses Protokollieren sprechen, was kann denn da in Zukunft helfen? Gibt es da vielleicht schon Lösungen auch über die Zukunftstechnik, über künstliche Intelligenz?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, Digitalisierung kann uns da sehr viel helfen. Also ich habe Stationen erlebt, wo das schon gut geklappt hat. Aber da hängt auch viel gute Einarbeitung dran. Also gerade die ältere Generation, die muss da wirklich gut herangeführt werden, weil sonst ist es einfach nur Zusatzarbeit und wenn man sich damit nicht auskennt. Aber ich glaube, dass uns das viel abnehmen kann zukünftig.
Wobei ja gerade die ältere Generation häufig so viel gute Erfahrung mitbringt. Also dieses Miteinander wäre ja auch so wichtig. Wie ist es damit?
Ja klar, also wir profitieren ja super viel von den Leuten, die schon lange im Beruf sind. Und deswegen ja, ist es eine Gegenseitigkeit, dass man sich voneinander lernt.
Wenn du jetzt was verändern könntest von heute auf morgen in der Pflege, was wäre das?
Also ich glaube, so ein Punkt von mir ist auf jeden Fall dieses mehr Verantwortung geben. Also gerade was so Prophylaxen betrifft, da kennt sich Pflege einfach viel besser aus, auch besser als die Mediziner. Und da braucht es einfach Eigenverantwortung, dass man selbst sagen kann, ich führe jetzt die Maßnahme durch, um Thrombose zu vermeiden oder um Druckgeschwüre zu vermeiden. Es gibt so viele Prophylaxen und das würde ich gern verändern.
Wie aufwendig wäre das? Was bräuchte es dafür?
Es bräuchte neue Vorschriften, die, glaube ich, erstmal ja lange Wege vor sich haben und von oben nach unten oder von unten nach oben durchgesetzt werden. Aber ja, ich glaube, das lohnt sich, diesen Weg zu gehen.
Es sind ja manchmal nur so ganz kleine Begegnungen, die für eine Inspiration für einen Text sorgen wahrscheinlich, oder? Wie ist das bei dir?
Ja, total. Also ich höre ganz oft irgendwelche Sätze im Alltag, wo ich denke so, Moment, das war jetzt gerade ein Poesiemoment.
Wann hattest du zuletzt so einen Poesiemoment?
Zuletzt? Boah, das ist schwer zu sagen. Ich weiß es gar nicht.
Gibt es dann aber so Situationen, wo du dann gleich Zettel und Stift in der Nähe hast und was notierst? Oder wie ist das
ja,
dann?
Ja, also das mache ich mittlerweile digital in meiner Notizen-App, wo ich mir irgendwelche Sätze oder Gedanken direkt notiere, weil sonst sind sie auch gern mal schnell weg.
Ja, was ich besonders schön fand, war einfach nur so eine ganz kurze Aussage eines Taxifahrers bei dir im Buch. Mhm. Vielleicht hast du das gerade zur Hand.
Ja, da habe ich nämlich auch schnell mitgeschrieben, als er gesagt hat, wenn nichts klappt, kann man es auch aushalten, sagt der Taxifahrer und weiß nicht, wie poetisch er für mich klingt.
Was war das für eine Situation mit dem Taxifahrer? Weißt du das noch?
Ja, das war so eine dieser schönen Taxifahrten, die irgendwie so ungezwungen und schön waren, weil er so gesprächig war. Es war nämlich für ihn ein sehr guter Tag. Es war Bahnstreik.
Ja, das heißt, er war viel los.
Ja, er hatte ein gutes Geschäft. Und irgendwie kamen wir dann so ins Philosophieren über das Leben und darüber, auch wenn Dinge mal nicht klappen. Und da fiel dieser Satz.
Schön fand ich auch den Text im Anschluss. Vielleicht magst du den auch kurz lesen.
Der heißt Verlieren. Wenn ich den Kampf gegen mich auch manchmal verliere, heißt das doch immerhin, dass man gegen mich verlieren darf, weil ich kein leichter Gegner bin.
Das heißt ja auch, du hast eine Menge Kraft. Woher holst du die Kraft? Zum Beispiel im Alltag auf einer Krankenstation.
Also bei mir sind es wirklich diese Klassiker, die jetzt eigentlich keinen überraschen, so draußen sein, frische Luft und bewegen. Also ich merke das immer sehr schnell, wenn ich ein paar Tage keinen Sport gemacht habe, dass es mir nicht so gut geht. Und das ist dann eigentlich ganz leicht zu lösen, indem ich rausgehe und laufen gehe. Und da schöpfe ich auch immer wieder neue Kraft.
Also eigentlich was ganz Simples dann, um die Kraft dann wieder herzuholen. Ja. Wobei es schreiben jetzt ganz viele Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, so viele verbrennen in diesem Beruf, in der Krankenpflege. Was ist es, was einen da verbrennen lässt?
Ja, das ist so das, was ich vorhin auch kurz angesprochen habe, so dieser innere Konflikt mit einem selbst. So, das ist dieser moralische Stress, das habe ich mal so als Begriff dafür gefunden, dass man eigentlich gegen seine eigenen Ansprüche jeden Tag ankämpft, dass man nicht so arbeiten kann, wie man es gerne würde.
Wie hast du eine Lösung für dich gefunden? Dann statt 120% die 100 oder dann vielleicht auch mal die 80? Oder was ist eine Lösung?
Also ich glaube, es gibt einfach auch solche und solche Tage. Es gibt die Tage, wo man einfach abends am Ende ist und das ist auch ganz normal. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, wieder aufzutanken, erstmal auch aufzuarbeiten, mit Menschen drüber zu sprechen, was man erlebt hat, was vielleicht auch Schlimmes passiert ist. Man arbeitet ja auch viel mit Tod und Sterben, so diesen Themen. Und dann zu gucken, was sind meine Kraftquellen und die auch auszuschöpfen.
Ja, du sprichst das gerade an. Es ist ja auch ganz viel Krankheit und Leid, was du siehst. Wie gehst du damit um?
Ja, ich glaube, da braucht es viel Offenheit. Und auch da, finde ich, kann man noch mehr im Beruf der Pflege tun, um das aufzufangen, dass man da auch wirklich bewusst Gesprächsräume bietet, irgendwie Supervision, Intervision. Das gibt es meiner Meinung nach noch zu wenig, gerade auch für Auszubildende, die ganz frisch da reingeworfen werden. Da ist oft noch eher kaltes Wasser angesagt, als dass man da langsam reingleiten kann.
Wie hast du das dann für dich gelöst? Also es gab ja sicherlich auch solche Situationen zum ersten Mal und dann ist man vielleicht auch schockiert. Bist du dann gleich zu einer Hilfe gegangen? Hast dir Hilfe geholt? Hast das erstmal versucht, selbst zu verdauen? Was war für dich eine Strategie?
Ja, also da fand ich es ganz wertvoll, erstmal mit den Kollegen auch zu reden, die auch vor Ort waren, die das auch jetzt eine Sterbesituation auch mit begleitet haben und man sich da austauschen konnte und die aus ihren Erfahrungen auch berichten konnten, ja, wie sie schon damit umgegangen sind. Und ich fand es auch immer sehr wertvoll, meine Eltern sind ja auch beide aus der Pflege und da auch mit denen drüber zu sprechen, weil die auch da viele Erfahrungen haben.
Kommentare der SW1-Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel Toni Rosario Estrada meldet uns ins Studio und sagt, kleine Anekdote aus meiner Zeit als examinierte Pflegekraft Gerontologie und Geriatrie, als mein amerikanischer Vater mich einst fragte, was man denn so in Deutschland als Pflegekraft verdiene, dachte der, ich würde ihn anlügen, denn was eine Pflegekraft in den USA verdient, ist mindestens das Fünffache von dem, was eine Pflegefach hierzulande bekommt. Lehrweigernd, ist das denn so?
Also ich habe keine aktuellen Zahlen vorliegen, aber es ist definitiv so, dass in den USA oder auch in vielen anderen Ländern einfach die Pflege mehr verdient, was aber auch an den ganz anderen Strukturen hängt. Also gerade in den USA studiert man Pflege. Auch in der Schweiz zum Beispiel gibt es verschiedene Stufen irgendwie oder ja verschiedene Abschlüsse, die man machen kann in der Pflege. Und daran hängt dann auch das Gehalt. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch Steigerungsbedarf in Deutschland. Ich finde aber da auch wichtig zu sagen, dass es schon besser geworden ist und dass gerade auch das Ausbildungsgehalt sehr gut ist. Also ja, das vielleicht auch mal sich anzuschauen, so es ist nicht mehr so schlecht, wie es vielleicht mal war.
Jetzt gerade im vergangenen Jahr gab es da auch nochmal Erhöhungen. Also da hat sich jetzt auch durch das Bewusstsein, ich weiß nicht, ob es Corona war, aber es hat sich auf jeden Fall was verändert.
Ja, das denke ich auch. Es ist nicht die einzige Stellschraube, an der wir was machen müssen, aber ich finde auch, es hat sich was getan.
Hast du das Einstiegsgehalt im Kopf zufällig? Was kriegt man da?
Ja, ich glaube, im ersten Ausbildungsjahr habe ich schon 800 verdient. Also was im Vergleich zu anderen Ausbildungen gut ist.
Ja, dann schreibt uns Heinrich Hellweg, Kommentar zum Miteinander und Teamgedanken in der Pflege. Man sollte einfach vom Rettungsdienst lernen. Im Rettungsdienst haben wir in den vergangenen 20 Jahren haben wir es geschafft, dass überwiegend Notärzte und Notfallsanitäter zu einem Team zu Nutzen des Patienten werden. Wäre das eine Anregung? Hast du da Einblicke?
Also ich war nie im Notfalldienst. Aber ich habe schon auch so den Eindruck, dass es da gut funktioniert, dass man auf Augenhöhe und wirklich als Team arbeitet. Ja, finde ich eine schöne Perspektive.
Woran liegt das? Weil die Teams vielleicht kleiner sind, weil man dann enger zusammenarbeitet? Was könnte da Ursache sein?
Einmal vielleicht das tatsächlich, aber auch da ist es wieder dieses, dass dass die Notfallsanitäter und auch die anderen Teammitglieder sehr verantwortungsvolle Aufgaben haben und die ihnen auch zugesprochen werden.
Mhm. Klaus Huber aus Stuttgart mailt uns und sagt, ich will noch einwerfen, dass nicht immer die Politik an allem schuld ist. Vielmehr müssen wir Patienten uns auch an die eigene Nase fassen, wie wir uns bei Ärzten, Praxen, Kliniken benehmen. Manche Patienten verwechseln den Aufenthalt in der Klinik mit einem Hotel. Bei niedergelassenen Ärzten wird laut über die Terminvergabe am Tresen gestritten und so weiter. Die momentane Situation nur auf die Politik und deren Entscheidung zu schieben, ist zu einfach. Stichwort überlaufende Notfallpraxen am Wochenende bei der Erkältung. Was sagst du dazu?
Ja, finde ich eigentlich auch nochmal ein schönes Kommentar, dass da sich jeder auch an die eigene Nase packen kann und schauen kann, welchen Beitrag man leisten kann. Da auch noch als Gedanke, dass die Pflege sehr oft geduzt wird und beim Vornamen genannt wird. Da ist ja auch schon mal was, wo man irgendwie gucken kann, warum ist das eigentlich so? Warum sieht sich Ärzte, Ärztinnen und bei den Pflegen ist das nicht so? Kann ich so vielleicht auch meinen Respekt ausdrücken, indem ich darauf achte?
Ist zum Beispiel wieder diese Hierarchie, die dann doch noch dort vorhanden ist. Ja. Wobei das Miteinander jetzt gerade mit Pflegenden ja häufig dann doch ein näheres ist, weil sie näher an Patientinnen und Patienten sind. Also wenn du gerade das Duzen ansprichst, vielleicht ist das dann womöglich auch eine Ursache, weil ein anderes Vertrauensverhältnis da ist?
Vielleicht, aber gerade auch zum Beginn, wenn man sich erst kennenlernt, finde ich es eigentlich erstmal angemessen, sich zu siezen und vielleicht auch beim Nachnamen zu nennen, je nachdem, wie man sich halt vorstellt. Aber klar, also gerade diese Nähe, die man hat zum Patienten, das ist, glaube ich, auch eine Einzigartigkeit der Pflege, die man auch als Ärzte, Ärztin so nicht hat, meiner Meinung nach.
Wenn bei dir ein neuer Text entsteht, wie gehst du das an? Du hast gerade schon mal so ein bisschen verraten, also Inspiration kann schon irgendwie ein Kommentar oder irgendwas Kleines sein, aber wenn du dich dann hinsetzt und schreibst, wie machst du das?
Ja, also sehr oft ist es so ein Funken, genau, von dem ich eben gesprochen habe. Und da spüre ich dann irgendwie schon, da steckt ein Text dahinter. Und dann muss ich mich hinsetzen und das aufschreiben, die Gedanken, die dazu kommen. Oft ist das halt irgendwas, was in mir drin ist und so einen Weg nach draußen braucht.
Du hast jetzt einen Text rausgesucht, den wir hören werden, nämlich den Text Brücken. Gibt es dazu eine Entstehungsgeschichte? Weißt du das noch?
Ja, das ist eigentlich so mein Dauergefühl, was ich im Moment so ein bisschen wahrnehme, dass irgendwie so viele Gräben gerade gibt in der Gesellschaft zwischen uns Menschen und da wünsche ich mir häufig Brücken und so kam es auch zu dem Text. Ich sehe tiefe, grausige Gräben und schaurig schluckende Schluchten, die einst schon einsame Wanderer ohne Rückkehr besuchten. Gefüllt mit Wörtern wie anders, mit ihr da, mit schwarz und mit weiß, mit früher und alles und besser, mit kenne ich nicht und ist nicht meins. Die da oben und jeder. Und jeder für sich, alle und keiner und niemand, nur ich. Wörter wie krank und wie chronisch. Wörter wie Mauer und Zaun. Wörter wie arm, ungebildet, denen den Zwischenraum. Doch ich sehe auch stabile Brücken über ein breites Tal. Und wo Klippen sich langsam verrücken, werden Schluchten wieder schmal. Brücken aus einem, okay, ich höre dir jetzt einfach mal zu. Ich weiß, was ich denke, doch was denkst du denn dazu? Ich sehe kein so ist es, sondern vor allem viel Fragen. Ein, ich habe Angst vor morgen und allen folgenden Tagen. Ich sehe Kunst und Kultur, die fragen, was ist schon normal? Ich sehe Hände sich reichen, die sagen, keiner ist uns egal. Brücken aus Wörtern wie bunt, Humor und Verbund und Gemeinsamkeit, Worte wie zusammen ist's besser, doch vor allem wohl Taten der Menschlichkeit.
Vielen Dank. Was ich daraus höre, und das zeigen ganz, ganz viele deiner Texte, du guckst eben nicht nur auf die eine oder die andere Seite. Es ist nicht das Schwarz-Weiß-Malen, also sowohl die Probleme anzugehen, aber auch die Lösungen. Wenn du jetzt auf unsere Gesellschaft schaust, was brauchen wir davon mehr?
Ja, ich glaube, es braucht mehr dieser Zwischenräume, dass man sich nicht auf die linke oder auf die rechte Seite stellen muss und sagen muss, ich gehöre jetzt in die Schublade, sondern dass man sagt, in den Zwischenräumen liegen die Begegnungen und da liegt auch oft die Wahrheit irgendwie so in der goldenen Mitte, da wo man sich trifft und in Dialog kommt.
Jetzt könnten wir sagen, ja, das ist toll formuliert und das ist schön in dem Text, nur wie schaffen wir es in dem Alltag?
Ja, ich glaube, es ist immer wieder ein eigenes Überwinden seines Schweinehundes vielleicht, auch seinen Vorurteilen, seinem Groll, den man gegen manches hegt. Das muss ich auch irgendwie jeden Tag mich neu überwinden.
Wo hast du dich zuletzt erwischt?
Ich glaube, im Zug, auf der Hinfahrt, weil ich setze mich immer ins Ruheabteil und das Ruheabteil nehmen aber nicht alle als solches wahr. Und dass ich da nicht sauer werde, sondern einfach freundlich vielleicht darauf hinweise oder mich darum bitte, dass man vielleicht ruhiger wird, das war so eine Überwindung für mich.
Und wurde es dann ruhiger?
Ja, also wir konnten uns da gut kommunizieren.
Ja, jetzt erlebst du ja unterschiedliche Welten. Du bist als Künstlerin auf den Bühnen unterwegs, als Krankenpflegerin hast du eine andere Welt erlebt, jetzt als Medizinstudentin wieder. Wie ist das so, zwischen diesen Welten zu sein?
Also es ist oft herausfordernd, weil man im Kopf manchmal dann so umswitchen muss. Wo befinde ich mich jetzt gerade? Wo ist mein Fokus drauf? Aber es ist für mich auch eine sehr große Bereicherung. Also ich ziehe aus beidem so viel. Es befruchtet sich gegenseitig und inspiriert sich. Und ich habe gemerkt, dass ich beides für mich brauche.
Wer so mit Sprache umgehen kann wie du, warst du eigentlich in der Schule schon sehr an Sprache interessiert?
Ja, tatsächlich schon früh. Also ich habe schon in der Grundschule gerne diese kreativen Aufgaben gemacht, wenn man so drauf losschreiben durfte, sich Geschichten ausdenken. Und ich mochte auch tatsächlich die Gedichtsanalysen, die
Echt?
Von allen so verhasst waren.
Gab es dann Auslöser, dass du einen besonderen Bezug zu Gedichten hast?
Also ich habe schon sehr früh auch sehr viel und gerne gelesen. Ich glaube, das hat das auch noch angestachelt, angefeuert. Und da würde mir auch noch einfallen, dass mein Opa gerne gedichtet hat. Also der hat halt so klassisch zu Geburtstagen oder so ein Gedicht geschrieben. Das fand ich auch immer schon toll.
Und bei euch in der Familie ist es ja besonders, dass wirklich deine Eltern beide auch in der Pflegebranche tätig sind. Dein Papa ist inzwischen Ausbilder auch für Pflegeberufe. War das bei dir vorgezeichnet?
Also es war schon immer Thema bei uns natürlich. Also am Abendbrottisch ging es dann auch um Themen, die jetzt, glaube ich, bei anderen nicht so Thema sind beim Essen. Das war immer Normalität und für mich auch schon früh spannend. Ich wollte immer die ganzen Geschichten hören, die meine Eltern so auf Station erleben und hat mich ja schon früh irgendwie fasziniert.
Jetzt ist ja dieses Thema pflegebedürftig. Können wir ja alle von jetzt auf gleich werden. Machst du dir da Gedanken drum?
Ich glaube, seit ich die Ausbildung gemacht habe, schon noch vermehrt. Was ja auch eher ungewöhnlich ist, weil man sich so gerade in meinem Alter noch nicht viel damit auseinandersetzt. Ich finde es aber eigentlich gut. Es muss ja nicht einen bedrücken oder betrüben, dass man irgendwann mal pflegebedürftig wird. Aber sich schon mal so ein bisschen gedanklich damit zu beschäftigen und auch zu sehen, dass es ja uns alle betrifft, dieses Thema. Und dass es auch jederzeit passieren kann.
Ja, wie sehen da deine Gedanken zum Thema aus?
Also wie meinst
du? Ja, welche Gedanken hast du dir gemacht?
Also im Moment ist es beängstigt einen das so ein bisschen. Es erschreckt einen, wie die Pflegekräfte immer weniger werden und wie die Pflegebedürftigen immer mehr. Und ja, da hofft man irgendwie, dass man ja auch noch Pflegekräfte um einen hat, wenn man das selbst mal nötig hat. Aber im Moment macht mir das tatsächlich ein bisschen Angst.
Und insofern hättest du ein besonderes Pflegeheim, wo du sagst, also sollte das passieren, dann würde ich gerne dahin kommen. Also wie konkret bist du das Thema für dich angegangen?
Also was auch schon irgendwie bei mir früh Thema war, sich zu überlegen, so wer soll mal für mich entscheiden, wenn ich das nicht mehr kann, also sich so mit Vollmacht auseinanderzusetzen. Ja. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Und klar, jeder wünscht sich irgendwie ein schönes Heim, wo man ist. Also ich zum Beispiel, ich kann mir eigentlich gut vorstellen, auch im Alter mit anderen zusammenzuleben. Ich finde das eigentlich schöner, ob jetzt im Pflegeheim oder in so Alters-WGs, finde ich eine schöne Vorstellung, dass man nicht alleine zu Hause einsam wird, sondern auch im Alter noch Leben teilt.
Ist das auch ein Thema, wo du mit deinen Eltern bereits drüber gesprochen hast, also die ja beide in der Pflege tätig sind? Haben die sich auch schon mal geäußert, welche Vorstellungen sie haben?
Ja, schon. Also das ist tatsächlich öfter auch mal Thema. So, die können sich auch irgendwie vorstellen, im Pflegeheim zu wohnen, was ich auch irgendwie ganz schön finde, weil da haben ja auch viele ältere Leute ja so eine Ablehnung dagegen und sagen, ich will auf keinen Fall in Pflegeheim. Da sind meine Eltern wahrscheinlich durch ihre Erfahrung auch offen.
Gibt es denn da auch Tipps dann von deiner Erfahrung her aus der Familie? Also wenn Angehörige zum Pflegefall werden, wie kann man da auch vorsorgen?
Also ich finde es da auch echt wichtig, schon früh darüber zu reden, wenn es halt noch geht, wie die verschiedenen Wünsche und Vorstellungen sind. Und ja, dann gemeinsam Lösungen zu finden. Ich glaube, es ist nie einfach, jemanden auch vielleicht abzugeben, wenn man merkt, dass so viel Pflegebedarf, wir schaffen das nicht mehr. Oder sich halt erstmal ambulante Pflege ins Haus zu holen. Das ist immer ein Schritt und eine Überwindung. Aber oftmals merkt man dann, wie viel es einem hilft und bringt.
Ja, und das Thema Menschlichkeit, das zieht sich wirklich wie ein roter Faden auch durch Ein wenig mehr Wir, dein Buch. Was gibt dir denn die Hoffnung, dass dieser Ruck durch die Gesellschaft gehen kann in Sachen Menschlichkeit?
Das sind bei mir immer so individuelle Menschen, dass ich so vielen Menschen begegne, wo ich merke, die haben Visionen, die haben Träume und die glauben an eine bessere Zukunft. Das gibt mir immer wieder Hoffnung, auch in der Pflege, dass ich da so viele Menschen treffe, die einen guten Job machen wollen und ganz genau wissen, warum sie diesen Beruf machen. Das gibt mir Zuversicht.
Lea Weigand, herzlichen Dank.
Danke auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.